Christian Klier, Nahtod, mehrfach. Es war kalt, bitterkalt, doch er spürte die Hitze. Eine Hitze, die aus seinem Hirn pulsierte und in den ganzen Körper ausstrahlte. Er wartete hinter einer Ecke an der Kirche, starrte in den fallenden Schnee hinein und hielt das Messer umklammert, direkt neben dem Herzen, von seinem Mantel verdeckt. Plötzlich hörte er Schritte. Sie kamen näher. Dann sah er sie im Schein einer Straßenlaterne. Mit schnellen Schritten verließ er sein Versteck. Als er nah genug war, stach er zu. Bertil, schlau drauf, nahm seine Finger von der Tastatur und blickte auf den Computerbildschirm. Was er gerade geschrieben hatte, war Mist. Ganz großer Mist. Zutiefst banal, völlig geist- und einfallslos. Tausendmal beschrieben in unzähligen Kriminalromanen. Bertil Schlaudrauf hieß in Wirklichkeit Christoph Müller. Zu Beginn seiner Schriftstellerkarriere hatte ihm sein Verlag das Pseudonym Schlaudrauf verpasst, doch Schlaudrauf, das war er schon lange nicht mehr. Vielmehr erfüllte ihn seit geraumer Zeit eine Inspirationslosigkeit, die sich Tag für Tag stärker ausbreitete und ihm große Angst machte. Er hatte die Nase voll von seinen platten Beschreibungen, von der Trivialität der Handlungen, die er Tag für Tag niederschrieb. Wo war der Schaffensrausch der ersten Zeit abgeblieben? Je mehr er darüber nachdachte, desto unvermeidlicher erschien ihm die Umsetzung dieser einen Idee, die er schon seit Wochen mit sich herumtrug. Wenn man einen Mord treffend in Worte fassen wollte, so blieb im Grunde nichts anderes übrig, als ihn selbst zu begehen. Es half nichts, sich immer wieder den Kopf zu zerbrechen und in Selbstmitleid zu baden, dachte er, und ging in die Küche. Als er das Messer mit der längsten Klinge aus dem Block nahm, stand sein Entschluss fest. Rebecca Kauner war Krankenschwester und sie liebte ihren Beruf. Konnte es etwas Schöneres geben, als leidenden Menschen ein wenig Freude und Linderung zu verschaffen? Sie blickte auf die junge Frau, die vor ihr im Krankenbett lag. Rebecca sah auf das Namensschild am Fußende des Bettes. Sabine. Sabine war vor 3 Tagen eingeliefert worden. Ein Fußgänger hatte sie entdeckt. Sie war leblos im Schnee gelegen und hatte stark geblutet. Jemand hatte versucht, die Frau zu erstechen. Sabine, murmelte Rebecca wieder. Ich werde dir helfen. Du wirst das Licht sehen und du wirst verstehen, sagte sie und fasste in ihre Tasche. Als sie die Nadel auf die Spritze gesteckt hatte, griff sie ein zweites Mal in die Tasche. Die Ampulle, Gilurit-Mal, 40 Milliliter. Nachdem sie das Mittel gespritzt hatte, entzündete sie 2 Kerzen an dem Adventskranz, der auf einem nebenstehenden Tisch stand. Gestern war Sonntag, dachte sie und blies das Streichholz aus. Sie hatte Kaffee getrunken mit ihrem Bruder und ihrer Schwägerin. Es hatte leckere Weihnachtsplätzchen gegeben. Danach war sie nach Hause gefahren und hatte an ihrem Buch weitergeschrieben. Es würde ein gutes Buch werden, da war sie sich sicher. Ein grandioses, ein einzigartiges Buch. Noch einen kurzen Moment blickte Rebecca in die Flammen der Kerzen. Dann wandte sie sich der Patientin zu, kontrollierte Puls und Atem. Schwächer, stellte sie fest. Doch noch nicht schwach genug. Sie griff nach der Infusionspumpe und drehte sie auf 0. Wenige Sekunden später wurde die Tür aufgerissen, eine Krankenschwester, gefolgt von einem Arzt. Der Arzt öffnete der Patientin die Lider und überprüfte mit einem Leuchtstift, ob ihre Augen noch reagierten. Dann sah er auf die Überwachungsgeräte. Herzkammer flimmern, sagte er knapp. Ein Defibrillator, schnell! Während die Kollegin aus dem Zimmer rannte, drehte Rebecca in einem unbeobachteten Moment die Infusionspumpe wieder hoch. Niemand hatte etwas bemerkt. Rebecca lächelte. Zum ersten Mal an diesem Tag. Wenige Stunden später, während ihrer Mittagspause, schlenderte sie auf die Intensivstation. Es dauerte nicht lang, bis sie fündig geworden war. Sabine lag in einem Krankenbett auf dem Flur. Rebecca nahm die Hand der beinahe Gestorbenen, öffnete sanft die Finger und schob ein Kärtchen dazwischen. Selbsthilfegruppe Nahtod stand auf dem Papier. Auf bald, Sabine, flüsterte sie und strich der Schlafenden zärtlich durchs Haar, bevor sie die Station verließ. Das war großartig, ganz großartig, geradezu überwältigend. Rebecca lächelte und kniff die Augen zusammen, auf eine Art, die sich kokett ausnahm. Dann legte sie dem Autor das Buch hin. Während Bertil schlau drauf eine persönliche Widmung vorn ins Buch schrieb, schwärmte Rebecca von den Stellen, die ihr besonders gut gefallen hatten. Am Anfang, wo sie den Tod der Frau, dieser Lehrerin, schildern, das kommt mir vor, als hätten sie sich mit Nahtoderfahrungen beschäftigt. Ich kenne mich aus mit Nahtoderfahrungen. Ich leite eine Selbsthilfegruppe für Leute mit Nahtoderfahrung. Wenn es Sie interessiert, können Sie gerne vorbeischauen. Ich würde mich freuen. Die Aktion hatte nicht das gebracht, was Bertil sich erhofft hatte. Er hatte zwar die Gewalt erlebt, die ein Mörder empfindet, wenn er sein Opfer überwältigt, aber aus Angst, entdeckt zu werden, war er letztlich weggerannt. Hatte den Todeskampf nicht beobachten und nachempfinden können. Und außerdem war die Sache irgendwie doch viel zu einfach gewesen. Zumindest rein technisch. Mit dem Messer zustoßen, fertig. Zu einfach, zu banal. Beinahe noch banaler als die schlechten Geschichten, die er in letzter Zeit zu Papier brachte. Sein Versuch, sich inspirieren zu lassen, war fehlgeschlagen. Vielleicht musste er das nächste Mal anders angehen. Auf eine langsamere, bedächtigere Art, näher dran sein und genau beobachten. Aus seiner Enttäuschung heraus hatte sich Bertil dazu entschieden, die Selbsthilfegruppe Nahtod aufzusuchen. Es war am Dienstag nach dem dritten Advent, als er die mit Tannenzweigen geschmückten Türen des Gemeindehauses Haderlingen öffnete. Es roch nach Punsch. Um einen niedrigen Tisch, auf dem ein paar Tassen standen, saßen neben Rebecca eine Handvoll Leute. Sie stellten sich der Reihe nach vor mit Vornamen. Dieter, Brigitte, Claudia, Helmut und Sabine. Sie war vor knapp 2 Wochen von einem Unbekannten niedergestochen worden. Während Sabines Krankenhausaufenthalts war es zu Komplikationen gekommen. Man hatte sie wiederbeleben müssen. Das Gefühl war überwältigend und unendlich schön. Eine Stimme sprach zu mir ohne Worte. Sie sagte, komm. Und ich wollte dieses Leben verlassen. Dieser Abschied, dieser Weggang vom Diesseits, er war überhaupt nicht schwer oder traurig. Im Gegenteil, ich dachte... Erleichtert stellte Bertil fest, dass Sabine ihn offensichtlich nicht wiedererkannte. Es war Rebeccas Idee, nach der Sitzung auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Auf einen Glühwein, hatte sie gefragt und ihn mit leuchtenden Augen angesehen. Er hatte genickt. Ich bin überzeugt davon, dass dieses Buch seinen Leser findet. Es ist wichtig, dass eine breite Öffentlichkeit von dem Phänomen der Nahtoderlebnisse erfährt, damit eine Sensibilität für das Thema entsteht. Er widersprach nicht. Von Zeit zu Zeit nippte er von seinem Glühwein und ließ seinen Blick über die Beleuchtung der Buden wandern. Er ließ sie reden. Und sie redet viel. Immer wieder sprach sie über ihr Buch. Das ultimative Werk über Nahtoderfahrungen, gestützt von den Berichten der Teilnehmer ihrer Selbsthilfegruppe. Irgendwann traute sie sich, das Thema Verlag anzusprechen. Ob er ihr da vielleicht helfen könnte? Er sah sie an. Die Tasse auf Brusthöhe, sein Blick scheinbar gedankenverloren. War sie vielleicht diejenige, die... dachte er und scheiterte an dem Unterfangen, seinen Gedanken zu Ende zu bringen. Stattdessen spürte er plötzlich Rebeccas Lippen auf seinem Mund. Es war Heiligabend. Rebecca bereitete in der Küche einen Salat zu. Er hörte sie zu Musik aus dem Radio pfeifen. Ihr Kinderlein kommet. Er sah auf den Esstisch. Zwischen 2 Kerzenleuchtern stand der Fondue-Topf. Er griff nach dem Korkenzieher, dann nach dem Wein. Während er die Flasche öffnete, ging er in Gedanken noch einmal sein Vorhaben durch. Die Sache würde funktionieren, dachte er, viel besser als beim ersten Versuch. Und er würde Zeit haben, jede Veränderung eingehend zu studieren. Langsam goss er den Melo in Rebeccas Glas und lächelte. Dann nahm er den kleinen Beutel mit dem Rizin aus seiner Hosentasche. 1000stel Gramm würde ausreichen, hatte im Internet gestanden. Er öffnete das Tütchen, die transparente Hülle knisterte. Nach spätestens 72 Stunden tritt der Tod ein. Bertil ließ das Rizin in Rebekkas Weinglas rieseln. Alles, jede kleinste Veränderung würde er notieren, in den Windungen seines maruden Schriftstellerhirns abspeichern, um nachher davon zu profitieren. Um endlich ein Werk der Kriminalliteratur zu erschaffen, das dem Genre alle Ehre machte. »Schatz, kannst du mal kommen, bitte?« Bertil stand auf und ging in die Küche. Rebekka deutete mit einer Hand auf einen überquellenden Mülleimer, mit der anderen rührte sie im Salatdressing herum. Bertil lächelte und zog den Müllbeutel aus dem Eimer. Bevor er die Küche verließ, gab er Rebekka einen Kuss auf die Wange. Als er wieder nach oben kam, stand der frisch zubereitete Salat auf dem Tisch. Rebekka setzte sich gerade. Sie lächelte. Zauberhaft strahlend, griff nach ihrem Weinglas. Auf diesen wunderbaren Abend. Auch er nahm sein Glas und hob es in die Höhe. Auf dich, mein Liebling. Auf das Fest der Liebe. Auf uns. Die beiden Gläser berührten sich. Kling, Glöckchen, Klingelingeling. Das Essen war zu Ende, die Flasche Wein beinahe leer. Rebekka räumte das Geschirr in die Küche. Sie schaltete das Radio ab. Jetzt konnte man nur noch die Schnarchgeräusche hören, die von dem Sofa im Wohnzimmer überdrang. Bertil hatte sich hingelegt, nachdem er auf einmal unglaublich müde geworden war. Das schwere Essen wahrscheinlich, hatte er noch gemurmelt, während sie ihm ein Kissen unter den Kopf schob. Wahrscheinlich, hatte sie erwidert und sich darüber gefreut, dass das Schlafmittel, das sie ihm in den Wein gegeben hatte, seine Wirkung tat. Als sie die Spülmaschine eingeschaltet hatte, öffnete sie eine Schublade. Sie entnahm eine unscheinbare Schachtel, die sie auf die Arbeitsplatte stellte, und dachte nach. Der Rettungswagen dürfte nicht zu spät eintreffen. Sie wollte auf keinen Fall riskieren, dass Bertil starb. Schließlich wollte sie ihn erleuchten, nicht umbringen. Außerdem brauchte sie ihn noch. Ohne einen ordentlichen Verlag wäre ihr großartiges Buch wertlos. Sie ging zum Telefon. »Hallo, hallo, ist da die Rettungsleitstelle? Mein Freund, ich glaube, er atmet nicht mehr. Kommen Sie schnell, Rebekka Kauner, Lerchenweg 3 in Haderling.« Zurück in der Küche nahm sie Spritzbesteck und Ampulle aus der Schachtel, ging ins Wohnzimmer, wo sie Bertil das Herzmittel in die Vene drückte. Während sie wartete, betrachtete sie Bertil. Sein Atem wurde langsam flacher, bis er schließlich ganz aussetzte. Sekunden später flackerte durch die Scheibe blaues Licht in das Zimmer. Rebekka lächelte. Sie hatte alles richtig gemacht. Als sie den Sanitätern die Tür öffnete, spürte sie plötzlich ein starkes Stechen im Unterleib. So stark, dass sie zusammenbrach. Rebekka Kauner, geboren 3.7.1982, gestorben 26.12.2015. Bertil verschränkte die Hände und blickte auf das Grab. Alles war umsonst gewesen. Zuerst der Mordversuch an Sabine und jetzt Rebekkas Tod. Während Rebekka auf der Intensivstation des Krankenhauses um ihr Leben kämpfte, war er wenige Zimmer entfernt gelegen und hatte sich langsam erholt. Als man ihn eine Woche später entlassen hatte, war alles vorbei gewesen. Rebekka war nicht nur schon gestorben, sondern auch bereits beerdigt worden. Nachdem er sich bei den Angehörigen gemeldet hatte, war ihm wenigstens Rebekkas Nahtodmanuskript überlassen worden. Er würde ihr Buch jetzt zu Ende schreiben. Bertil sprach ein kurzes Gebet und verließ den Friedhof. Eine knappe halbe Stunde später kam er am Gemeindehaus an. Er trat ein und setzte sich auf einen freien Stuhl. Alle waren gekommen. Dieter, Brigitte, Claudia, Helmut und Sabine. Man starrte auf den freien Platz, auf dem sonst immer Rebekka gesessen hatte, und senkte den Kopf. Nach einer Weile brach Bertil das Schweigen. »Ich heiße Bertil«, sagte er, »und ich hatte ein Nahtoderlebnis.«